Liebe Gemeinde, mich bewegt die Frage, sind wir eine missionarische Adresse? Hat sich herumgesprochen, dass man hier in dieser Gemeinde Gutes über den Glauben erfahren kann und Hilfe fürs Leben? Wie komme ich darauf? Nun, ich war 40 Jahre im Predigtdienst, 20 Jahre in Hessen, 20 Jahre hier, und da sieht man so einiges und erlebt so einiges. Schönes, weniger Schönes, weil ich mit ansehen musste, wie einst große und blühende Gemeinschaftsgemeinden gestorben sind und Häuser in bester Lage verkauft werden mussten. Ein schleichender Prozess war das, bis zu diesem traurigen Ende. Und es fing damit an, dass keine neuen mehr hinzukamen. Man merkte und mochte das auch gar nicht, denn der Saal war ja voll. Man fühlte sich wohl, man war inzwischen befreundet, verwandt, angepasst und eingerichtet. Fremde brächten da nur Unruhe hinein. So wurde man zufrieden, miteinander alt. Und dann war plötzlich Schluss. Rein biologisch. Das ist ein bekannter Gruppenprozess. Gibt es dicke und dünne Bücher drüber. Wie können wir das verhindern? Wäre dazu ein tüchtiger Pastor nötig, würde der genügen? Meine Beobachtung sagt nein. Und die Bibel auch. Wir erinnern uns, schon der wackere Moses musste an seinem Volk verzweifeln, wie später auch so mancher mutige Prophet. Es muss also auch am sogenannten Fußvolk liegen, also an uns, den Gemeindegliedern, an jedem Einzelnen von uns. Und deshalb die Frage, was können wir da tun? Und da hilft uns das Motto des heutigen Sonntags, Oculi, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Vielen Dank, dass wir die ganzen Psalmen vorgelesen haben. Das ist dann interessant, mal den ganzen Psalm zu hören. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, ein Psalm Davids. Ja, David, war der nicht ein ganz großer, tüchtiger Hirte, also Pastor seines Volkes, vielleicht der Beste sogar? David zeigt nicht gerade eher, dass es doch immer auf den starken Mann an der Spitze ankommt, der dann alles macht und regelt und alle begeistert. Wie bei David und Goliath und wie bei manchen Missionaren, etwa Nommensen aus Nordfriesland bei den Menschenfressern auf Sumatra vor mehr als 150 Jahren, wie der denen dann mit seiner Jolle auf dem Tobasee davonsegelte. Oder der derbe Hebich in Indien bei den britischen Kolonialoffizieren. Einer dieser hohen Herren ließ sich von seinem Boy vor dem Missionar verleugnen. Aber Samuel Hebich kannte seinen Pappenheimer, marschierte quer durch den Bungalow, rein ins Schlafzimmer und zieht den Major ihrer Majestät unterm Bett hervor. Sir, wir haben miteinander zu reden. Unvergessen auch das schlichte, aber tapfere englische Dienstmädchen Gladys Aylward in den 30er Jahren. Auf eigene Faust, per Eisenbahn, Nach China läuft sie dort zur Höchstform auf. Am Ende rettet sie fast 100 Kindern vor den Japanern in einem langen Marsch durch die Berge. Übrigens sogar verfilmt mit Ingrid Bergmann und Kurt Jürgens in Herberge zu den 8 Glückseligkeiten. Tolle Geschichten, tolle Typen. Erstaunlich. Aber nicht jeder Offizier ließ sich unter dem Bett hervorholen. Mancher ließ die Hunde los. Missionare, Männer wie Frauen, starben kaum angekommen im fernen Land. Oder sie mühten sich jahrelang ohne Erfolg. Und manche Gemeinden wurden zum sprichwörtlichen Pastorengrab. Das ist erschreckend. Das macht nachdenklich. Dazu passt, wie unser Okuli-Vers, dieser Vers 15 aus dem Psalm 25 weitergeht. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen, aus der Schlinge ziehen. Ja, wie David gefangen? War der in eine Falle getappt? War der doch nicht der große Held, der alles im Griff hat? David war die besten Jahre seines Lebens ständig in Lebensgefahr. Die Mächtigen im Lande wollten ihn nicht. Mit seinen wenigen Freunden musste er sich dauernd verstecken. Bis nach Jahren in einer großen Staatskrise endlich das Blatt sich wendete. Aber dann hatte David ganz andere Probleme. Das macht deutlich, ohne Gott war auch der David nichts. Er ist nur ein Werkzeug Gottes. Ein besonderes. So wie wir auch. Da sind wir mit David in einem Boot. Deshalb die Frage, sind wir eine missionarische Adresse? Mission. So fragt man heute, ist denn das noch zeitgemäß? In Übersee, sollen wir die Menschen dort nicht besser in Ruhe lassen mit ihren eigenen Sitten und Gebräuchen und Religionen? Und als Touristen bestaunen wir die dann. Und hier bei uns? Sollen nicht alle gerne glauben, was sie wollen? Religion, Privatsache, Hauptsache, alle sind friedlich miteinander. Und immer hübsch, politisch korrekt. Dem entgegen steht der Missionsbefehl Jesu und sein Wahrheitsmonopol. Wir lesen es, Johannes 14. Ich bin, sagt Jesus, der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Niemand kann Gott zum Vater haben ohne mich. Und Paulus schreibt dem Timotheus, Gott will, dass allen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gegen religiöse Gleichgültigkeit und falsche Zurückhaltung spricht auch diese Aussage im 1. Petrusbrief, Kapitel 2. Ihr, schreibt Petrus, seid die Auserwählten Gottes. Ihr sollt erzählen, was Gott euch Gutes getan hat. Dazu hat Gott euch berufen. Petrus schreibt das nicht als Grußwort an eine Pastorenkonferenz. Paulus schreibt es, oder Petrus schreibt es, an einfache Christen, die obendrein von den Behörden heftig unterdrückt werden. Und die sind Gottes Auswahlmannschaft? Ist das nicht eine Überforderung? Fast wie Hohn mutet es an, wenn Petrus diese verschüchternden Leute betitelt mit Priester und Könige Gottes. Hat das was gebracht? Offenbar ja. Aus römischen Akten geht das hervor, einem Briefwechsel zwischen dem Gouverneur Plinius und dem Kaiser Trajan. Diese ängstlichen Christen, wie haben die das hingekriegt? Hatten die sich einen Billy Graham-Typen kommen lassen? Aus einer der berühmten Rednerschulen damals? Oder einen Power-Evangelisten mit demonstrativen Wundern? Hatten sie es mit dem im vollbesetzten Amphitheater mal richtig krachen lassen? Davon lesen wir nichts. Wäre auch gar nicht möglich gewesen. Womit aber hatten diese Christen sogar die Regierenden beeindruckt? Was hatte ihnen Petrus empfohlen? Dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten Gottes an euch. Was ist damit gemeint? Wohltaten Gottes. Einmal generell, grundsätzlich. Was Gott durch Jesus für dich getan hat. Das zu erkennen. Das zu begreifen. Sich darüber zu freuen. Für mich. Und das andere, Wohltaten Gottes, das eigene Erleben. Auch in dem Psalm ist von Führung die Rede, wie Gott mich geführt hat. Wo Gott Türen geöffnet hat und Türen zugeschlagen hat, zum Glück. Und, schreibt Petrus weiter, seid fair miteinander und tut Gutes den Menschen, mit denen ihr zu tun habt, zwangsläufig, dann werden sie Gott loben. Seid fair miteinander und tut Gutes den Menschen. Das meint gelebter, tätiger Glaube. Dazu sagt Jesus, ihr werdet meine Zeugen sein. Zeugen sollen keine Märchen erzählen oder große Vorträge halten, sondern nur sagen, was sie gesehen und erlebt haben. Nun die Frage, was hast du mit Gott? Mit Jesus erlebt. Wie erlebt man was mit Gott? Dafür gibt es einen Fachbegriff. Nachfolge. Wenn jemand ehrlich an Jesus interessiert war und mehr über ihn wissen wollte, dann empfahl ihm Jesus, komm und folge mir nach. Geh mit mir, lass dir von mir zeigen, wie das Leben richtig läuft. Wer das wagt, das ist ein Wagnis. Wer das wagt, macht ungewöhnliche Erfahrungen. Wer das wagt, staunt und wird mehr und mehr überzeugt von Jesus. Was die Jünger dann damals alles zu sehen bekamen, die konnten was erzählen. Und wer Jesus nachfolgt, folgt, hat was zu erzählen, hat was zu sagen. Nachfolge, wie können wir das heute machen? Und was hat Nachfolge mit Mission zu tun? Es gilt, wer Jesus nachfolgt, fällt auf. Wer Jesus nachfolgt, rennt nicht anderen hinterher wie die meisten. Die meisten richten sich nach dem, was angeblich alle denken, meinen, machen. Sie richten sich nach dem, was angesagt und gerade in ist, was alle schick und richtig finden, Mode, Meinung, Trend. Aufregend ist das alles und anstrengend, denn alles ändert sich dauernd. Was heute als richtig angepriesen wird, sogar wissenschaftlich gestützt, ist morgen schon out. Und keiner will es dann gewesen sein oder gar empfohlen haben. Was heute der Weisheit letzter Schluss, ist morgen schon der größte Stuss. Deshalb gilt, wer Jesus nachfolgt, hört auf ihn. Christen rennen nicht den Trends nach. Sie schauen auf Jesus, indem sie auf ihn hören. Dies ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören, haben wir neulich in Lukas 9 gelesen. Eine interessante Geschichte. Die drei Jünger, die dabei sind bei der Verklärung Jesu, die sehen nämlich ein Stück Himmel. Und die sind davon so beeindruckt, die wollen ja gar nicht mehr weg. Und dann hören sie eine Stimme und die sagt, dies ist mein lieber Sohn in diesem wunderbaren Licht. Und dann heißt es nicht, schaut ihn euch an, sondern heißt es, auf den sollt ihr hören. Interessant. Dieses Hören zieht sich durch die ganze Bibel. Deshalb ist die Bibel auch verschriftlicht worden. Die Schrift. Damit du es nachlesen kannst. Immer wieder übrigens, die Predigt könnt ihr nachher auch nachlesen. Die liegt da hinten aus. Wer möchte. Hören. Es zieht sich durch die ganze Bibel. 5. Mose 6, da steht das Glaubensbekenntnis der Israeliten. Das ist wesentlich kürzer als unser Glaubensbekenntnis. Da heißt es, höre Israel. Höre Israel, was dein Gott dir zu sagen hat. Das ist das Glaubensbekenntnis. Hören. Und wir haben in unserer Sprache auch etwas Interessantes. Wer hört, gehört dazu. Ist das nicht interessant? Sprache hat ja auch mal was mit Nachdenken zu tun. Wer hört, gehört dazu. Das heißt, lass dich davon leiten, Israel, und du wirst als Volk überleben. Wir kennen ja die Geschichte vielleicht vom alten Fritz in seinem Tabakkollegium mit seinen hohen Offizieren, Plauderstündchen mit seiner Majestät, und dann hat er mal in einer guten Laune gesagt, nenne einer mir einen Gottesbeweis. Er war ja Freidenker und so. Und da stand einer auf und schlug die Haken zusammen und sagte, Majestät, die Juden. Das ist doch interessant. Ein Volk, das wie kein anderes verfolgt und getötet wurde, existiert immer noch. In Israel sind es jetzt bald 10 Millionen und weltweit noch viel mehr. Höre Israel, was ich dir zu sagen habe, damit du überlebst. Gott will ja mit seinen Geboten uns nicht ärgern, sondern er will, damit wir das Leben nicht verpassen. Damit wir das Leben finden. Gottes Gebote sind sowas wie eine Ampel. Die Ampel ist ja auch nicht da, damit sich sämtliche Verkehrsteilnehmer nur ärgern. Nein, die Ampel ist da, damit es nicht dauernd kracht auf der Kreuzung. Und blöde ist, wer bei Rot meint, durchfahren zu müssen. Dein Wort, lesen wir im längsten Psalm 119, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Oder Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Und dann ist da von grünem Gras die Rede. Wer mal im Orient war, der weiß, das meiste Gras ist da gelb und trocken. Vorherrschende Farbe im Orient ist braun und gelb. Und wenn man mit dem Flugzeug übers Mittelmeer hierher kommt und guckt nach unten, dann ist auf einmal alles grün. Und ein guter Hirte im Orient ist einer, der weiß, wo es frisches, grünes Gras gibt. Für uns ist das selbstverständlich. Da ist es überhaupt nicht selbstverständlich. Ein guter Hirte im Orient ist einer, der weiß, wo quellfrisches Wasser ist. Und nicht in einem Tümpel der letzte Rest mit Schlamm. Das meint das. Der Herr ist mein Hirte. Zum frischen Wasser, zur grünen Aue. Ein Angebot, ein Wagnis. Wir lesen in Johannes 8, wer hört und tut, wird leben. Wer mir nachfolgt, sagt Jesus, wird das Licht des Lebens haben. Dieses Hören auf Gott mehr als auf alles andere, das war und ist immer die große Herausforderung. Für die Israeliten im Alten Testament, für die Christen im Neuen. Es war und ist immer auch ein Schwimmen gegen den Strom der jeweiligen Massenmeinung, des Zeitgeistes, des Trends. Aber die es wagten, die wurden nicht enttäuscht. Die fanden echtes Leben. Sie erlebten, dass es wahr ist, was Jesus zur Nachfolge sagt. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Wer mit mir geht, verirrt sich nicht. Deshalb lesen Christen ihre Bibel. Deshalb beten und bitten sie um Mut und Kraft zu tun, was sie gelesen und verstanden haben. Auch wenn sie dafür Spott ernten, vielleicht von besten Freunden. Sie machen die Erfahrung, dass es richtig war und gut. Sie wissen sich in bester Hand und auf richtigem Wege. Und Mission, das fällt auf. Müssen wir gar nicht viel machen. Missionarisch. Das fällt auf in deinem Büro, in deiner Werkstatt, in deiner Klasse, in deiner Nachbarschaft. Und wenn Tante Emma Geburtstag hat. Das fällt auf. Sogar den Spöttern. Wenn die Krisen des Lebens kommen, erinnern sie sich an den frommen Freund, die fromme Freundin. Und manche werden offen für ein Gespräch. Das ist Urmission. Wer hört und handelt, fällt auf und hat was zu sagen. So entstanden die ersten Gemeinden. So geht Glaube, so geht Gemeinde. Die Urgemeinde in Jerusalem fiel auf in der Stadt durch ihr Kümmern um Alte und Schwache und wie gut sie zueinander waren. Das machte neugierig. Die römische Gesellschaft wunderte sich, wie diese Christen mit Treue und Wahrheit umgingen und mit Verlust und Tod. Das machte neugierig. Man kam ins Gespräch. Man wurde gefragt. Diese einfachen Christen konnten keine akademischen Vorträge halten. Die gab es allenthalben drauf. Sie mussten nur erzählen, wie ihr Hören auf Gott ihr Leben verändert und reich gemacht hatte. Wer auf Gott hört und mit ihm sein Leben gestaltet, hat was zu erzählen. Solche Christen überzeugen. Solche Christen haben was zu sagen. Okuli, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Das ist der Schlüssel zum Glauben, zu diesem Leben unter bester Anleitung, bester Begleitung. Denn Gott selber geht mit. Und das mit allen seinen unbegrenzten Möglichkeiten. Zum Missionsbefehl gehört ja auch die Zusage, und mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Unbegrenzte Möglichkeiten Gottes für Menschen mit Grenzen, die dann aber doch Erstaunliches leisten. Mit den Erfahrungen, die du dabei machst, wirst du ein glaubhafter Zeuge sein, ein einladender Christ, jemand, der neugierig macht und anderen Mut, es auch zu wagen, umzusteigen vom Zug des Zeitgeistes in den Zug Gottes, seines Wortes und der Kraft seines Geistes. In den richtigen Zug, der ankommen wird. Unser Thema war: Sind wir eine missionarische Adresse? Von unserem Leben, das was zu sagen hat. Wir sind es als Nachfolger, als Hörer, die es wagen, das Gehörte zu tun. So sind wir eine missionarische Adresse, echt und glaubwürdig. Du und deine Gemeinde. Amen.